Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Sie hören heute Morgen und das sind unsere Themen. Einigung im amerikanischen Schuldenstreit. Das Repräsentantenhaus stimmt der Kompromisslösung zu. Damit sind die USA aber noch nicht aus dem Schneider. Panzer gegen syrische Bevölkerung. Trotz internationaler Kritik setzt das Assad-Regime seinen harten Kurs gegen die Opposition fort. Und Folgen des schwachen Euro. Der Benzintourismus in die Schweiz bricht ein. Guten Morgen. Heute im Studio sind Karin Britsch und mit den Nachrichten Kurt Grünenfelder.
In den USA hat das Repräsentantenhaus als erste Kammer eine Kompromisslösung im Schuldenstreit gutgeheißen. 269 Abgeordnete stimmten für den Plan, 161 lehnten ihn ab. Die Einigung sieht vor, das Schuldenlimit von derzeit 14,3 Billionen Dollar um 2,1 Billionen anzuheben. Daran gekoppelt sind Sparmaßnahmen in der Höhe von rund 2,5 Billionen Dollar in den kommenden 10 Jahren. Der Plan kommt nun in den Senat. Die Abstimmung soll heute Dienstag stattfinden. Die Gewalt des syrischen Regimes gegen das eigene Volk hat nach Einschätzung der Vereinten Nationen eine neue Dimension erreicht. Seit Beginn des Konflikts seien mehr als 1500 Zivilisten getötet worden, hieß es in einer Sondersitzung des UNO-Sicherheitsrates in New York. Allein der Militäreinsatz vom Wochenende in der Stadt Hama kostete nach neuesten Berichten bis zu 140 Menschen das Leben. US-Außenministerin Hillary Clinton forderte den Sicherheitsrat auf, die syrische Führung zu verurteilen. Clintons Appell richtete sich an die Veto-Staaten Russland und China, die bisher eine Resolution zu Syrien ablehnten. Die UNO hat vor einem raschen Ausweiten der Hungersnot in Somalia auf weitere Regionen des Landes gewarnt. Die internationale Gemeinschaft habe für die Hungernden am Horn von Afrika bereits 1 Milliarde Dollar zugesagt. Nötig seien aber weitere 1,4 Milliarden Dollar, sagte die UNO-Nothilfe-Koordinatorin. Zehntausende Menschen seien bereits gestorben und Hunderttausende vom Hunger bedroht. Betroffen von Dürre sind neben Somalia auch Äthiopien, Kenia, Djibouti, Uganda und Sudan. Das Parlament Kubas hat einer neuen Wirtschafts- und Sozialpolitik zugestimmt. Die neue Politik wurde von der Regierung erarbeitet und von der Kommunistischen Partei schon im April gutgeheißen. Sie sieht vor, die Wirtschaft durch private Initiativen zu modernisieren. Für die kommenden Jahre ist vorgesehen, über 1 Million unproduktive Stellen in den staatlichen Unternehmen zu streichen. Die entlassenen Angestellten sollen dann in der neu entstehenden Privatwirtschaft eine Stelle finden. Damit die Olympischen Sommerspiele 2012 in London so sicher wie möglich über die Bühne gehen können, sind bis zu 27.000 Polizisten und Sicherheitskräfte nötig. Dies sagt der zuständige Olympiakoordinator bei Scotland Yard. Die Besucher der Sportveranstaltungen werden Kontrollen wie am Flughafen über sich ergehen lassen müssen. Die Olympischen Spiele in London finden nächstes Jahr vom 27. Juli bis zum 12. August statt. In Gsteig bei Gstaad im Berner Oberland ist gestern ein Segelflugzeug abgestürzt. Der Pilot konnte nur noch tot geborgen werden. Seine Identität sowie die Ursache des Absturzes sind noch nicht bekannt. Der Segelflieger war vom Flugplatz Sahnen gestartet. Die Börsendaten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 12.132 Punkten mit einem Minus von 0,1%. In Tokio steht der Nikkei-Index bei 9.843 Punkten, minus 1,2%. Der Dollar wird zu 78,34 gehandelt, der Euro zu einem Franken 11,57 beziehungsweise zu einem Dollar 42,45. Das Wetter. Heute scheint meist die Sonne. Am Morgen gibt es örtlich Nebel und im Süden Hochnebelfelder. Temperatur am Nachmittag 26 bis 30 Grad.
Es ist 6.05 Uhr, Sie hören heute Morgen. Der Schuldenstreit in den USA ist gelöst. Die erste Kammer, das Repräsentantenhaus, hat den von den Parteispitzen ausgehandelten Kompromiss akzeptiert. Zwar muss heute auch noch der Senat abstimmen, aber dort gilt ein Ja als praktisch sicher. Damit haben sich die USA im letzten Moment vor der Zahlungsunfähigkeit gerettet. Doch nun fängt die Arbeit erst an, denn nun muss die größte Volkswirtschaft der Erde sich daran machen, das Haushaltsdefizit zu reduzieren. Aus den USA der Bericht von Max Ackermann.
Bis fast zum letzten Moment lieferten sich die Politiker in Washington erbitterte Grabenkämpfe um die Erhöhung der Schuldenlimite. Schon heute hätte dem Staat das Geld ausgehen können, und das brachte dann die Mehrheit zur Vernunft.
The ayes are 269, the nays are 161. The bill is passed without objection.
Mit 269 zu 161 Stimmen nahm das Repräsentantenhaus einen Kompromissvorschlag an, der kurzfristig neue Schulden ermöglicht, im Verlauf der nächsten 10 Jahre aber das Haushaltsdefizit verringern soll. Angesichts der langen politischen Blockade war das Resultat überraschend deutlich. Und es war gestern nicht die einzige Überraschung. Gabrielle Giffords war nämlich die erste, die ihre Stimme abgab.
We all want to welcome back our wonderful colleague, Congresswoman Giffords here.
Die Abgeordnete aus Arizona war im Januar bei einem Attentat schwer verletzt worden. Dass sie überlebte, grenzt an ein Wunder. Parlamentskolleginnen und Kollegen feierten die Rückkehr entsprechend herzlich. Ansonsten gab es wenig zu feiern. Rechte Republikaner und in noch größerer Anzahl liberale Demokraten stimmten gegen die Vorlage. Und selbst für die Befürworter ist der Schuldenkompromiss nur das geringere Übel als die Zahlungsunfähigkeit. Alles andere als perfekt, meint der Republikaner Eric Cantor. Aber wichtige Veränderungen bräuchten halt Zeit.
Now I said the bill is not perfect, and it's not. But changing the way that Washington spends taxpayer dollars is often a lot like redirecting or turning an aircraft carrier.
Der Staat kann nun sofort fast $1 Billion neues Geld aufnehmen. Im Gegenzug muss das Haushaltsdefizit in den nächsten 10 Jahren um bis zu 2,5 Billionen verringert werden. Vorschläge, wo und wie genau das geschehen soll, muss eine paritätisch zusammengesetzte Kommission bis im November liefern. Gibt es keine Einigung, wird automatisch bei den Sozialausgaben und bei der Verteidigung gespart. Dann wird auch die Schuldenobergrenze noch einmal heraufgesetzt, sodass der Staat bis nach den Wahlen Ende nächsten Jahres über genügend Mittel verfügen sollte.
Max Ackermann. Um diesen Kompromiss wurde wochenlang gerungen, gefeilt und gepokert. Immer wieder drohten die Verhandlungen zu scheitern. Fragt sich nun, wer hat's in dem Poker das Beste herausgeholt? Wer sind die Sieger, wer die Verlierer? Diese Frage geht an Alfred Mettler. Er ist Professor für Finanzwirtschaft an der Georgia State University.
Ja, ich glaube, es ist außerordentlich schwierig, hier Gewinner zu sehen. Ich sehe eigentlich weit mehr Verlierer. Ich glaube, an erster Stelle stehen sicher die politischen Parteien, die beide irgendwie an Glaubwürdigkeit verloren haben. Das Land, die Bevölkerung und die Wirtschaft, die haben nun nicht verloren. Es sah eine Zeit lang so aus, als könnte das passieren. Aber gewonnen haben sie deswegen noch nicht.
Aber kann man nicht trotzdem sagen, dass Präsident Obama immerhin es geschafft hat, einen Kompromiss auszuhandeln?
Ja, man kann das auf zwei Arten ansehen. Ich denke, faktisch hat Präsident Obama nicht gewonnen, weil sowohl er als auch die Demokratische Partei eben es eigentlich lieber gesehen hätten, wenn Steuererhöhungen ein Teil dieses Deals gewesen wären. Politisch wird es wahrscheinlich so sein, dass beide Parteien versuchen werden, das auf ihre Mühle zu nehmen und das so darzustellen, dass sie eigentlich ihre Position durchgebracht haben. Wenn man das aus neutraler Warte ansieht, dann ist es aber klar, dass eigentlich die Republikaner hier einen Vorteil haben, einen Punktvorteil eigentlich.
Aber muss man den Republikanern nicht vorwerfen, dass ihnen die Parteihaltung wichtiger war als das Wohl des Landes?
Das müsste man eigentlich beiden Parteien vorwerfen, weil beide bereit waren, bis zur allerletzten Sekunde gewissermaßen die Ungewissheit anwachsen zu lassen. Und was man vielleicht sagen kann, dass die Republikaner zusammen mit ihrer rechten Seite der Tea Party wirklich extrem standfest waren, das auch etwas lauter so manifestiert haben. Aber eigentlich sind beide Parteien sehr, sehr stur gewesen in den ganzen Verhandlungen.
Nun haben wir dank diesem Kompromiss das Problem der Schuldenobergrenze erst einmal gelöst, aber das Schuldenproblem an sich, das ist ja nicht vom Tisch.
Ja, das ist richtig. Was man gelöst hat, ist eigentlich eine rein bürokratische Angelegenheit. Amerika hat sich selber jetzt wieder die Erlaubnis gegeben, dass man Schuldpapiere ausgeben darf, die aber von den Finanzmärkten problemlos geschluckt werden. Das Schuldenproblem selber, das ist jetzt die nächste große Aufgabe, die man lösen muss, weil erst dann werden wirklich die entscheidenden Signale ausgesandt, die man eigentlich in den Märkten und auf der Welt sehen möchte.
Einschätzungen von Alfred Metta, vom Professor für Finanzwirtschaft an der Georgia State University. Zu einem anderen Thema. In Syrien geht das Regime von Präsident Assad weiter gegen die Opposition vor. Regierungstruppen sind am Abend erneut in die Stadt Hama eingerückt. Auf Menschen, die nach dem Abendgebet aus der Moschee kamen, sei geschossen worden. Das berichten Augenzeugen. Und auch aus einem Vorort von Damaskus werden mehrere Todesopfer gemeldet. Inzwischen diskutiert die internationale Gemeinschaft darüber, wie sie mehr Druck auf die Regierung Assad ausüben kann. Irene Meyer.
Kurz nach dem Iftar, dem Fastenbrechen und dem Gang zur Moschee seien die Panzer und die Soldaten zurückgekehrt ins Stadtzentrum, berichtete ein Einwohner in Hama. Scharfschützen seien auf den Dächern und auf die Demonstranten werde geschossen, sagte er. Demonstranten, die sich einen Tag nach dem schweren Angriff auf Hama mit sehr vielen Toten trotzdem wieder auf die Straße wagten. Das Regime von Bashar al-Assad zeigte auch am ersten Tag des Ramadan, des islamischen Fastenmonats, keine Zurückhaltung. In einem Vorort von Damaskus habe die Polizei am Abend 6 Zivilisten getötet, melden die Aktivisten. Die internationale Gemeinschaft, schockiert über das Vorgehen des Regimes in Hama, diskutiert unterdessen weitere Sanktionen gegen Syrien. Im UNO-Sicherheitsrat hat US-Außenministerin Clinton die Mitglieder aufgerufen, sich hinter das syrische Volk zu stellen, auch Russland und China, die Syrien bisher gestützt haben. Gleichzeitig machte der britische Außenminister William Hague aber klar, dass die Interventionsmöglichkeiten, um die Gewalt zu stoppen, sehr limitiert seien.
Ein Rekordtief jagt das andere. Gestern hat der Euro mit knapp 1,11 Franken einen neuen Tiefstand erreicht. Die schwache Währung hat Folgen, auch für die Schweizer Mineralölbranche. Hat sich der sogenannte Benzintourismus in die Schweiz früher gelohnt, ist das inzwischen anders. Extra in die Schweiz fahren, um hier zu tanken, dafür ist der Aufwand zu groß. Und das bekommen Schweizer Tankstellenbetreiber deutlich zu spüren. Elmar Plotzer.
Für Autofahrer in grenznahen Gebieten in Deutschland, Frankreich und Italien war es lange Zeit sehr attraktiv, Tankstellen in der Schweiz aufzusuchen. Denn das Benzin wird hierzulande weniger stark besteuert und ist demzufolge billiger. Profitiert haben davon nicht nur die ausländischen Autofahrer, sondern auch die Schweizer Tankstellenbetreiber. Nach Schätzungen haben sie nämlich etwa 10% des Schweizer Benzins an ausländische Automobilisten verkauft. Doch diese Zeiten sind vorderhand vorbei. Der Franken ist im Vergleich zum Euro so stark, dass es für ausländische Autofahrer nicht mehr attraktiv ist, in der Schweiz zu tanken.
Wir verzeichnen deutlich weniger Umsatz. Wir haben also weniger Kunden an unseren grenznahen Tankstellen.
Sagt Bertrand Cornat, der Pressesprecher von Esso Schweiz. Bei den grenznahen Tankstellen sei der Umsatz seit Anfang Jahr um 15-20% zurückgegangen. Und bei den anderen Tankstellenbetreibern sieht es nicht besser aus. Für die Schweizer Mineralölbranche insgesamt sei sogar mit noch größeren Ausfällen zu rechnen, sagt Niklaus Boss, der Geschäftsführer der Erdölvereinigung.
Für die Tankstellen im grenznahen Bereich ist es ein schwerwiegender Rückgang in der Größenordnung von 20-30%. Für den gesamten Schweizer Treibstoffmarkt macht das einen Rückgang um 2-3% aus. Das sind ungefähr 100 Millionen Liter Treibstoff, die weniger verkauft werden.
Wird also auch die Bundeskasse zu spüren bekommen, dass weniger Treibstoffzölle eingenommen werden? Bei der eidgenössischen Finanzverwaltung gibt man sich derzeit noch zurückhaltend. Man beobachte die Entwicklung beim Tankstellentourismus, man wolle aber keine Prognose abgeben. Dass seit einiger Zeit aber immer weniger ausländische Automobilisten wegen des starken Frankens Schweizer Tankstellen aufsuchen, das hat allerdings auch einen positiven Nebeneffekt.
Die CO2-Bilanz hat sich dank dem starken Schweizer Franken verbessert,
sagt Andrea Burkhardt, Leiterin der Abteilung Klima beim Bundesamt für Umwelt. Bereits im letzten Jahr hat die Schweiz statistisch etwas weniger CO2 ausgestoßen. Und das wird zu einem guten Teil auf den Rückgang des Benzintourismus zurückgeführt. Diese Entwicklung könnte sich in diesem Jahr verstärken.
Soweit die Informationen von heute Morgen am 2. August. Verantwortlich für die Inhalte ist Erich Wies. Am Mikrofon Karin Britsch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.